Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am Samstagmittag. Indien, Haiti und der Südsudan sind heute einige unserer Schauplätze. Im Südsudan besuchen wir eine Frau, die sich gegen Zwangsehen einsetzt. Aus Indien hören wir, warum sich Muslime von einem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz diskriminiert fühlen. Und aus Haiti erfahren wir mehr über einen Boss der Banden, die das Land gerade mit Gewalt überziehen. Erste Station ist aber gleich Jordanien, eines der Drehkreuze für Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute Nachmittag hin. Auch Außenministerin Annalena Baerbock war schon mehrmals vor Ort und das unterstreicht die Rolle Jordaniens im Nahostkonflikt. Es hat eine lange Grenze zu Israel. Viele Menschen in Jordanien haben palästinensische Wurzeln und es ist ein Drehkreuz für Hilfslieferungen, um die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen besser zu versorgen. Das gilt auch für Flüge, an denen sich mittlerweile ja auch die Bundeswehr beteiligt. Uneingeschränkt solidarisch mit den Palästinensern scheint Jordanien aber nicht zu sein. Das zeigte sich zum Beispiel, als König Abdullah II. Zu Besuch in Berlin war, Mitte Oktober, kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel war das. Damals sagte der Monarch, dass sein Land keine Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen will.
No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. This is a situation of humanitarian dimension that has to be dealt inside of Gaza.
Die humanitäre Lage laut König Abdullah ein Problem, das im Gazastreifen gelöst werden muss. Wie Jordanien dazu beitragen will, das habe ich mit unserem Nahostkorrespondenten Thilo Spanhell in Kairo besprochen und ihn zunächst gefragt, warum das Land die Luftbrücke mit initiiert hat.
Also man muss sich vor Augen führen, dass, Sie haben es gerade schon angesprochen, ein sehr, sehr großer Teil der Menschen, die in Jordanien leben, in irgendeiner Form palästinensische Wurzeln haben, dass deren Familien von dort kommen. Der politische Druck auf die Regierung ist also ziemlich groß. Das hat man auch gesehen an den großen Demonstrationen, die es zu Beginn des Gazakriegs gab. Da sind wirklich Zehntausende auf die Straßen in Amman in Jordanien geströmt und haben gegen diesen Krieg protestiert. Und dementsprechend versucht man natürlich ein politisches Zeichen zu setzen von der jordanischen Regierung. Das ist aber natürlich nicht alles, sondern es ist auch, sag ich mal, für die jordanische Regierung und ja mittlerweile auch für andere Regierungen ein effektiver Weg, um Hilfe in den Gazastreifen zu liefern. Deswegen wurde im November auch schon von der jordanischen Luftwaffe damit begonnen, Hilfe über dem Gazastreifen abzuwerfen. Denn man muss sich vor Augen führen, dass eigentlich die Hilfe über Land kommt, aber diese Hilfslieferungen, die über Land kommen, sind in den letzten Wochen ziemlich in Stocken geraten und in manchen Teilen des Gazastreifens sogar weitgehend zusammengebrochen. Und deswegen setzt man eben jetzt gerade auf Hilfe aus der Luft. Und die ist eben auch nur möglich, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil Jordanien relativ gute Beziehungen zu Israel hat, weil sonst könnten die Flugzeuge der jordanischen Luftwaffe ja gar nicht einfach so über den Gazastreifen fliegen.
Können Sie uns ein bisschen schildern, wie genau diese Hilfsflüge ablaufen?
Das könnte am besten mein Kollege vom Fernsehen machen. Der war nämlich zur rechten Zeit am rechten Ort und konnte bei einem dieser Flüge mit dabei sein. Aber ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir das ziemlich gut erläutert. Und ich versuche das hier mal aus zweiter Hand wiederzugeben. Also in Jordanien, in Amman, da sammeln sich diese Flugzeuge aus unterschiedlichen Nationen. Hilfe wird dann auf die Flugzeuge aufgeteilt. Und dann ist es ja wie an so einer Perlenkette, dass die Flugzeuge da wirklich eins nach dem anderen abheben und Richtung Gazastreifen aufbrechen. Man ist dann etwa eine Dreiviertelstunde unterwegs in so einem Militärflieger, bis man den Gazastreifen erreicht. Und mein Kollege meinte, aus den Bullaugen des Flugzeugs erkennt man dann ziemlich gut das Ausmaß der Zerstörung. Und gerade im Norden des Gazastreifens, meinte er, da steht wirklich kein Stein auf dem anderen. Und ja, dann, wenn man über dem Gazastreifen ist, dann wird hinten die Heckklappe des Flugzeugs geöffnet und dann rollen dort ja die Hilfsgüter auf so Paletten aus dem Flugzeug raus und dann öffnet sich hoffentlich meistens der Fallschirm dieser Hilfsgüter, die so große, ja, quadratische, würfelartigen Formen verpackt sind. Und dann segeln die langsam Richtung Gazastreifen. Aber man muss sich vorstellen und immer wieder vor Augen führen, das ist ein aktives Kriegsgebiet, über das man da fliegt. Also es ist nicht ganz ungefährlich, darüber zu fliegen für die, ja, sowohl die jordanische Luftwaffe als auch andere Nationen, die sich ja jetzt an dieser Luftbrücke beteiligen. Und es ist ja auch ein sehr schmaler Streifen Land, der sehr, sehr dicht besiedelt ist. Das heißt, so viel Platz, um da Hilfe richtig abzuwerfen, ist da gar nicht. Und deswegen versucht man das oft auf dem Küstenstreifen am Strand abzuwerfen. Und es gibt immer wieder Berichte, dass der Fallschirm von diesen Hilfslieferungen manchmal nicht aufgeht und dass dann halt so ein großes, mehrere hundert Kilo schweres Paket einfach so auf den Boden kracht, die Menschen überrascht und eben in der Vergangenheit auch einige Menschen erschlagen hat. Also es sind mehrere Menschen bei Hilfslieferungen zu Tode gekommen, weil sie eben von diesen Paketen erschlagen wurden.
Jetzt haben wir schon festgehalten und Sie haben es erzählt, es gibt zwar eine enge Verbundenheit zu der palästinensischen Bevölkerung in Jordanien, aber der Wille zum Beispiel Geflüchtete eventuell aufzunehmen, der scheint zumindest, sagt der König, sehr gering zu sein. Da stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, wie eng denn tatsächlich das Königshaus, die Regierung und auch die Bevölkerung an der Seite der Palästinenser stehen. Ist das so eine Art Solidarität unter Vorbehalt?
Ich finde, Sie haben das gerade sehr, sehr gut in Ihrer Frage vielleicht unbewusst diese Unterscheidung aufgemacht. Also ich glaube, die Bevölkerung, sowohl zum Beispiel in Jordanien, aber auch in Ägypten, steht sehr, sehr eng hinter der Bevölkerung in Gaza. Und auch hier in Kairo, wenn man mit den Menschen spricht, dann hört man immer wieder, dass man Flüchtlinge aufnehmen würde, würden sie denn kommen. Aber die Regierung, und das ist nämlich dann wieder die andere Seite der Medaille, die will keine Flüchtlinge aufnehmen. Weder die ägyptische noch die jordanische. Das Argument, was immer wieder vorangeführt wird, ist, dass wenn Menschen aus dem Gazastreifen oder wenn Menschen den Gazastreifen verlassen würden, dass dann die Gefahr bestünde, dass sie nicht wieder zurück können und dass die Palästinenser damit ihr Land verlieren würden. Das ist das Argument, was immer wieder angeführt wird. In der Realität sind es aber zwei Argumente, die ja vielleicht da eher auch mitschwingen. Es ist die wirtschaftliche Situation, sowohl in Ägypten als auch in Jordanien. Gerade in Jordanien ist eine große Arbeitslosigkeit verbreitet, gerade unter jungen Menschen. Der Klimawandel mit Dürreperioden hat da ziemlich zugeschlagen. Und im Land leben schon sehr, sehr viele Flüchtlinge, gerade aus Syrien zum Beispiel. Und deswegen ist Jordanien jetzt schon auf internationale Hilfe angewiesen. Das ist das eine. Und das andere Argument, was in der Realität mitspielt, ist, dass es auch ein politischer Hebel ist, den arabische Nationen immer gerne nutzen, eben dass die Menschen im Gazastreifen, dass es denen dort nicht gut geht und eben Druck auf Israel und auf den Westen ausüben. Würden diese Menschen jetzt zum Beispiel nach Ägypten oder Jordanien gehen, dann ja, wäre dieser politische Hebel weg. Und das ist sozusagen ein diplomatischer Grund, warum man die Leute dann auch lieber dort lässt, statt sie aufzunehmen.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, wie wichtig die Beziehungen von Jordanien zu Israel auch sind. Sie haben gesagt, diese Beziehungen sind relativ gut. Was meinen Sie mit diesem relativ?
Relativ gut heißt, dass Jordanien schon seit 30 Jahren einen Friedensvertrag mit Israel hat und Israel vollständig auch anerkannt hat. Da sind ja nicht alle arabischen Nationen so weit. Und die Beziehungen waren vor allem auf, sag ich mal, sicherheitspolitischer Ebene sehr, sehr gut und sind auch immer noch gut, aber der Krieg hat die Beziehungen auf eine Probe gestellt, wie mit allen anderen arabischen Nationen auch. Es gibt viel und scharfe Kritik an der Vorgehensweise Israels im Gazastreifen, aber auch im Westjordanland. Und man muss sich auch immer vor Augen führen, dass es zwar zum Beispiel einen Friedensvertrag gab und auch eben Zusammenarbeit auf sicherheitspolitischer Ebene, aber dass es doch ein kalter Frieden ist, könnte man sagen, dass es keinen kulturellen Austausch zum Beispiel zwischen den Ländern wirklich gibt und dass es eben eher ein politischer Frieden ist, anstatt wirklich zwischen den Bevölkerungen, dass man sich da irgendwie einigt oder aufeinander zugeht.
Was ist denn Jordanien im Nahostkonflikt insgesamt? Teil einer möglichen Lösung oder eher Teil des Problems?
Also ich würde sagen, Amman, Jordanien ist ja schon seit 30 Jahren Teil der Lösung, weil es eben so lange schon den Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel gibt. Andere arabische Staaten, die werfen Jordanien eher immer wieder vor, dass Amman und die Regierung in Israel zu eng miteinander zusammenarbeiten. Ich würde sagen, dass Jordanien ja da seinen Teil irgendwie trägt und versucht sozusagen den Konflikt und die Zusammenarbeit nach vorne zu treiben. Aber man muss auch realistisch sein und sagen, dass Jordanien derzeit eigentlich keine große Rolle spielt. Bei der Vermittlung sind es eher zum Beispiel Katar oder Ägypten, die an den Friedensverhandlungen beteiligt sind.
Die diplomatische Rolle Jordaniens im Nahostkonflikt sollte man nicht überbewerten, aber für Hilfslieferungen in den Gazastreifen ist das Land äußerst wichtig. So lautet die Einschätzung unseres Nahostkorrespondenten Thilo Spanhell in Kairo, mit dem ich vor dieser Sendung ein Gespräch aufgezeichnet habe. Global betrachtet ist 2024 ein super Wahljahr. Aktuell, an diesem Wochenende, ist Russland dran. Im November stimmen die USA ab. Im Juni ist Europawahl und ab April bestimmt Indien ein neues Parlament. Und dorthin, nach Indien, schauen wir jetzt mal genauer. Seit 10 Jahren wird das Land mit seinen rund 1,4 Milliarden Menschen von der Bharatiya Janata Party regiert, der auch Premierminister Narendra Modi angehört. Er könnte in seine dritte Amtszeit gehen. Beobachter attestieren ihm unter anderem, dass Bürger vom Kauf einer Gasflasche bis hin zum Hausbau mehr staatliche Unterstützung erhalten, dass die Energieversorgung verbessert wurde und die Digitalisierung weiter vorangetrieben wurde. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass Kritiker bei Modi innenpolitisch einen zunehmend autoritären Kurs feststellen und dass die BJP bei ihrer Politik vor allem die Mehrheit der Hindus im Blick hat. Muslime hingegen fühlen sich in Indien zunehmend ausgegrenzt, teils gar verfolgt. Und dazu trägt auch ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz bei, das die Regierung jetzt in Kraft gesetzt hat und das bei vielen Nichtmuslimen für Jubel sorgt, wie Peter Hornung berichtet.
Sie trommeln und sie tanzen, denn sie freuen sich. Angehörige der Mathur, einer hinduistischen Sekte, Flüchtlinge, die ursprünglich aus Pakistan stammen und die schon lange in Indien leben. Mit dem neuen Gesetz werden sie bald einen indischen Pass haben. Endlich. Wir sind wirklich glücklich, sagt dieser junge Mann der Nachrichtenagentur AFP. Früher haben wir in Angst gelebt. Wir haben immer darüber nachgedacht, was passieren wird, wenn wir unser Studium hier abgeschlossen haben. Was dann? Jetzt sind wir froh, dass wir die Staatsbürgerschaft bekommen. Wir werden studieren und haben nun eine Zukunft. Wir gehörten zu keinem Land, weder Indien noch Pakistan. Jetzt aber sind wir stolz, dass die Regierung es uns ermöglicht, indische Staatsbürger zu werden. Die Ankündigung der indischen Regierung, das Staatsbürgerschaftsgesetz endlich umzusetzen, sie kam einigermaßen überraschend am Montagabend. Es war zuvor mehr als 4 Jahre auf Eis gelegt. Das Parlament hatte schon im Dezember 2019 zugestimmt. Doch da die Umsetzungsvorschriften fehlten, trat es zunächst nicht in Kraft. Indiens Regierung sagt, es gehe in dem Gesetz darum, Flüchtlingen aus Nachbarstaaten endlich einen indischen Pass zu geben. In einem beschleunigten Verfahren. Angehörige verfolgter religiöser Minderheiten, unter anderem Hindus, Christen, Sikhs und Buddhisten, aus 3 Ländern, Afghanistan, Pakistan und Bangladesch. Wer vor 2015 nach Indien gekommen ist, kann nun die indische Staatsbürgerschaft bekommen. Doch nicht überall sieht man das Gesetz so positiv, ganz im Gegenteil. In einigen Regionen Indiens gab es Proteste gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz. Im Nordosten, im Bundesstaat Assam oder wie hier im südindischen Kerala, wo linke Gruppen auf die Straße gingen. Das Gesetz richte sich gegen Muslime in Indien, so ihre Kritik. In der Tat kommen muslimische Flüchtlinge im neuen Gesetz nicht vor. Nicht die Rohingya aus Myanmar, die Ahmadis aus Pakistan oder die Hazara aus Afghanistan. Alles verfolgte muslimische Minderheiten in Nachbarstaaten.
It is completely morally and constitutionally wrong to bring in religion as a test of citizenship.
Es sei völlig falsch, moralisch und verfassungsrechtlich Religion als Nachweis für die Staatsbürgerschaft heranzuziehen, sagt Shashi Tharoor von der oppositionellen Kongresspartei.
Never in India has citizenship had anything to do with religion.
In Indien hatte die Staatsbürgerschaft noch nie etwas mit der Religion zu tun. Und bestimmte Religionen festzulegen, die schneller einen indischen Pass bekommen und eine große Religion dabei außen vor zu lassen, das richtet sich gegen diese Gemeinschaft. Und das wird dem Land schaden und es spalten.
Which will damage and divide the country.
Schon direkt nach der Verabschiedung des Gesetzes vor mehr als 4 Jahren hatte es Proteste von Muslimen gegeben, auch in der Hauptstadt Delhi. Sie hatten Angst, ausgegrenzt oder gar ausgewiesen zu werden. Denn tatsächlich hatten einige Regierungspolitiker immer wieder betont, das Gesetz richte sich auch gegen illegale Flüchtlinge, egal wie lange sie schon im Land seien. 200 Millionen Muslime gibt es in Indien, eine Minderheit, aber eine riesige. Und nicht wenige von ihnen sind irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten aus Nachbarländern ins Land gekommen, haben aber immer noch keinen indischen Pass. Und auch unter denjenigen Muslimen, die eigentlich Inder sind, gibt es viele, die Angst haben, dass ihnen nämlich die Staatsbürgerschaft gar entzogen werden könnte. Sie befürchten, dass die Modi-Regierung noch einen Schritt weiter geht. Denn schon seit Jahren wird ein sogenanntes Bürgerregister diskutiert. Darin sollen alle Staatsbürgerinnen und Bürger aufgenommen werden. Sie müssten zuvor nur nachweisen, dass sie rechtmäßig in Indien leben. Wer dies aber nicht könne, weil er nicht die entsprechenden Nachweise habe, könnte abgeschoben werden, so die Befürchtung, eben insbesondere Muslime. Nein, es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, sagte diese Woche dagegen Indiens Innenminister Amit Shah. Die Minderheiten dieses Landes sollten keine Angst vor einer Abschiebung haben, denn es gibt keine einzige Klausel in dem Gesetz, die besagt, dass Menschen die Staatsbürgerschaft entzogen wird. Es geht nur darum, dass Flüchtlingen, Hindus, Sikhs, Buddhisten, Christen, Parsen und Jain aus Bangladesch, Pakistan und Afghanistan Anspruch auf die indische Staatsbürgerschaft haben. Gerade die, die nicht genannt würden, seien diejenigen, um die es gehe, halten Kritiker dem Hindu-Nationalisten Amit Shah entgegen. Eben die Muslime. Doch wer in Indien lebe, dürfe nicht aufgrund seines Glaubens diskriminiert werden, sagt Oppositionspolitiker Shashi Tharoor. Unser Problem ist, dass die Hindu-Nationalisten von der BJP diese Nation auf Grundlage von Religion spalten wollen. Sie sprechen über Muslime, als handle es sich dabei um eine fremde Spezies. Und das zeigt erneut, wie sie versuchen, eine Gruppe durch dieses Gesetz auszusortieren, wodurch die Staatsbürgerschaft ein angeborenes Recht jedes Inders ist. Das Staatsbürgerschaftsgesetz verstoße gegen die Idee eines Indiens, in dem alle Glaubensrichtungen gleichberechtigt sind.
Muslime in Indien, Ausgrenzung statt Einbürgerung. Ein Beitrag war das von Peter Hornung. Im Grunde ist die Lage schon seit Jahren dramatisch, doch erst die jüngste Eskalation lenkt wieder mehr internationale Aufmerksamkeit auf Haiti. Eskalation heißt, dass vor allem in der Hauptstadt Port-au-Prince bis unter die Zähne bewaffnete Gruppen die Macht übernommen haben. So haben sie zum Beispiel verhindert, dass Premierminister Ariel Henry von einer Auslandsreise zurückkehren konnte, auf der er ein Abkommen unterzeichnet hatte für eine internationale Polizeimission, die Haiti wieder etwas mehr Stabilität bringen sollte. Jetzt sitzt Henri in Puerto Rico fest und hat seinen Rücktritt angeboten. Gewählt worden war er nie, sondern hatte das Amt des Premiers nur interimsmäßig inne, aber immerhin schon seit fast 3 Jahren. Und das ist einer der Gründe, den nun die bewaffneten Gruppen anführen, dafür, dass sie in Haiti weitestgehend die Kontrolle übernommen haben. Besonders ein Mann namens Jimmy Cherizier tritt dabei als Wortführer auf. Bekannt ist er für seine Brutalität und die Frage ist nun, welche politischen Ambitionen er mutmaßlich hegt. Dazu der Bericht von Anne Demmer.
Jimmy Cherizier gibt gerne Interviews, oft auch richtige Pressekonferenzen. Je nach Anlass trägt der Ex-Polizist dann wahlweise einen hellblauen Anzug oder wie in diesen Tagen, wo er in Videos zu sehen ist, die in den sozialen Netzwerken zirkulieren, im tarnfarbenen Kampfanzug und mit kugelsicherer Weste, das Sturmgewehr geschultert. Im Interview mit dem Radiosender W aus Kolumbien sagt er: Heute findet ein Kampf zur Befreiung des Landes statt. Ich bedauere die Toten. Menschenleben sind wertvoll. Aber es ist ein Kampf und es gibt nun mal Kollateralschäden. Er gibt sich als Erlöser, als Robin Hood der Armen, der für Gerechtigkeit und gegen die korrupten Eliten kämpft. Das allerdings mit brutaler Gewalt. Über 300 Gruppierungen sollen in den Vierteln der Hauptstadt um ihre Vorherrschaft kämpfen, worunter vor allem die Menschen in den armen Vierteln leiden. Nach Angaben der Vereinten Nationen war der Januar mit mehr als 800 getöteten, entführten oder verletzten Zivilisten der schlimmste Monat seit mehr als 2 Jahren. Jimmy Cherizier alias Barbecue ist mit seinem Zusammenschluss verschiedener Banden, G9, Familie und Verbündete einer der mächtigsten Gangleader im Land. Zuletzt hatte er sich mit weiteren Gruppen zusammengeschlossen. Er drohte der anstehenden Polizeimission unter kenianischer Führung, die die Sicherheit im Land wiederherstellen soll. Er lebt in einem Viertel von Port-au-Prince, Del Massis, wechselt aber immer wieder die Häuser, wie er sagt, aus Sicherheitsgründen. Wenn man ihn dort besucht und eine Runde dreht, hat er immer eine Entourage junger Männer um sich herum, die teils nicht älter als 14 Jahre alt zu sein scheinen. In abgeschnittenen, zerschlissenen Shorts, in Socken und Badelatschen. Schlaksige Jungs und junge Männer, an denen schwere Gewehre runterbaumeln, seine Leibgarde. Er inszeniert sich für seine Besucher, zieht einen Stapel Dollarnoten aus der Hosentasche, zählt sie in die Hand eines Jungen. Die Jungs brauchen Geld für die Schule. Ich habe dem Jungen Geld gegeben, damit er Bücher kaufen kann. Jugendliche und sogar Kinder werden von den Banden rekrutiert. Sie haben kaum eine andere Wahl. Viele haben ihre Eltern verloren, werden zwangsrekrutiert. Perspektiven gibt es für junge Menschen in Haiti nicht. Es fehlt an Arbeitsplätzen. Das Treffen mit Jimmy Cherizier ist mittlerweile ein halbes Jahr her. Seitdem ist der Kampf der Banden noch einmal viel brutaler geworden. Die Gewalt ist eskaliert. Zuletzt haben sie Regierungsgebäude angegriffen und Gefängnisse attackiert. Tausende Insassen, darunter auch Bandenanführer, Vergewaltiger und Schwerkriminelle, sind auf der Flucht. Cherizier und sein Gefolge sind längst mächtiger und mit besseren Waffen ausgestattet als die haitianische Polizei. Es sind Waffen, die vor allem aus den USA nach Haiti geschmuggelt werden, kritisiert der Schriftsteller und politische Kommentator Michel Zucker. Jeder weiß, woher die Waffen kommen. Seit 30 Jahren entwickeln sich diese Gangs. Und das konnten sie nicht nur dank der Waffen und der Munition aus den Vereinigten Staaten, sondern sie konnten sich auch positionieren, weil sie Staatsgangs sind. Jimmy Cherizier wird selbst nachgesagt, dass er mit Präsident Jovenel Moïse, der vor knapp 3 Jahren ermordet wurde, enge Verbindungen hegte. Er Geld dafür bekam, um Demonstranten in einem Armenviertel zum Schweigen zu bringen. Eines der schwersten Massaker im Armenviertel La Saline in Port-au-Prince im Jahr 2018 mit Dutzenden Toten soll unter anderem auf das Konto von Jimmy Cherizier und seiner Gang gehen, wie Menschenrechtsorganisationen dokumentieren. Dennoch, für Jean-Denis gibt es schlimmere Bandenchefs. Er hat mit seinen Nachbarn eine Bürgerwehr gebildet, um sich gegen die Gangs zu wehren. Sollte es mit Cherizier Verhandlungen geben, könnte er ihn sich sogar als Präsidenten vorstellen. Wenn er wirklich eine politische Figur werden sollte, werden ihm die Menschen verzeihen. Eine Einschätzung, die sicherlich eine Mehrheit der Bevölkerung nicht teilt. Um der Bandengewalt zu entkommen, mussten bis Ende letzten Jahres insgesamt 314.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Tatsächliche Ambitionen, in den Präsidentenpalast einzuziehen, habe er nicht, wie Jimmy Cherizier im Interview mit Radio W beteuert. Vermutlich ist es lukrativer, weiter zu kidnappen, Transportwege zu blockieren und mit gestohlenem Benzin und dergleichen zu handeln.
Vom Polizist zum Warlord, Anne Demmer über Jimmy Cherizier. Wann und wie sich die Lage in Haiti entspannen könnte, scheint derweil völlig unklar. Es gibt Versuche, eine Übergangsregierung und dann Wahlen auf die Beine zu stellen, was sich erwartungsgemäß aber als äußerst schwierig herausstellt. Die Zahl ist zwar offenbar etwas zurückgegangen, aber das Kinderhilfswerk UNICEF schätzte letztes Jahr, dass es weltweit etwa 640 Millionen Frauen gibt, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden. Häufig ohne, dass sie ein Mitspracherecht hatten. 18, das ist für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen die Grenze, unterhalb derer von einer Kinderehe zu sprechen, ist die häufigste Form einer Zwangsheirat. Soweit die Zahlen und die Definitionen. Jenseits davon geht es um individuelle, oft grausame Schicksale, die Mädchen und Frauen in verschiedenen Teilen der Welt ereilen. Oft dort, wo die Armut groß ist und wo es das Leid der übrigen Familie lindern kann, wenn sie ihre Töchter gegen Geld, Vieh oder eine andere Mitgift eintauscht. Die betroffenen Mädchen, die sind dann oft Männern ausgeliefert, die sie nie wollten und die oft viel älter sind als sie selbst. Auch im Südsudan, im östlichen Afrika, kommen Zwangsehen weiter häufig vor. Aber es gibt auch Frauen, die sich dem System widersetzen und für Opfer einsetzen. Anna Osius hat eine davon getroffen.
Mama Dudu kommt nach Hause zu ihren Schützlingen. Eigentlich heißt die 55-jährige Agnes Dudu Abraham. Aber alle hier im Dorf nahe der Hauptstadt Juba nennen sie Mama Dudu, die resolute Polizistin mit dem Rang eines Majors, die im Südsudan für eine Sache kämpft: die Rechte von Frauen. Mehrere junge Mädchen wohnen bei ihr in der kleinen Holzhütte. Die Mädchen wurden vergewaltigt und die Eltern wollten sie daraufhin mit ihrem Peiniger verheiraten. Ich habe sie angerufen und gesagt, lass die Mädchen bei mir. Am Anfang kamen die Frauen heimlich zu mir und meldeten diese Fälle. Ich habe ihnen geholfen. Jetzt gibt es eine offizielle Telefonnummer. Die Frauen können uns anrufen. Ich fahre zu ihnen, bringe sie ins Krankenhaus und die Polizei ermittelt. Regelmäßig nimmt Mama Dudu Mädchen und Frauen aus der Gegend bei sich auf, die Furchtbares erlebt haben. Als Kinder verheiratet, vergewaltigt, misshandelt. So wie Joyce. Die junge Frau wurde als 15-Jährige verheiratet mit einem alten Mann. Meine Eltern zwangen mich, ihn zu heiraten, weil er reich war. Ich war niemals glücklich, da war keine Freude, es war nur Qual. Ich wollte das nicht. Er war alt, ich jung. Er hat mich nicht gut behandelt. Joyce bricht in Tränen aus. Mama Dudu tätschelt ihr den Arm. Sie kennt viele Fälle wie Joyce. Im Südsudan ist es immer noch üblich, dass junge Mädchen gegen Kühe gehandelt werden. Die Eltern verhandeln, wie viele Kühe der Bräutigam zahlen muss, bevor er die Braut mit nach Hause nehmen kann, erklärt die 28-jährige Sarah. Meine Eltern haben mich verstoßen, weil sie keine Kühe erhalten haben. In unserem Land ist das so, wenn die Familie nicht von der Hochzeit profitiert, keine Kühe bekommt, dann bist du wertlos für sie. Manchmal wird die Ehe zwischen den Eltern abgesprochen, dann hat das Mädchen ihren Ehemann nie zuvor gesehen, erklärt Martin Labeck, er arbeitet für das Frauenministerium im Südsudan. Oder jemand hat ein Auge auf das Mädchen geworfen. Dann geht er zu den Eltern und sie verhandeln über den Kuhpreis. Wenn sie sich einig sind, kann der Deal stattfinden. Er nimmt die Frau und bringt dafür die Kühe. Mama Dudu macht diese Tradition im Südsudan wütend. Du darfst doch keinen Menschen wie eine Kuh verkaufen. Wir Frauen sind keine Kühe. Aber das interessiert die Männer nicht. Sie versucht, gegen die Traditionen vorzugehen, gegen die Männer, die meinen, Frauen einfach nur besitzen zu können. Zahlreichen Mädchen hat sie schon helfen können, so wie Amelda. Als die junge Frau sich weigerte, mit einem alten Mann mit vielen Kühen verheiratet zu werden, schlugen ihre Brüder sie halb tot. Bis heute kann sie kaum sitzen. Mama Dudu bringt sie zum Arzt, nimmt sie bei sich auf. Sie war so traumatisiert. Wir haben viel mit ihr gesprochen. Jetzt geht es ihr besser. Ja, ich habe ihr eine Art Frauenhaus geschaffen. Mama Dudus Holzhütte liegt am Ufer des Weißen Nils. Eine Hilfsorganisation bringt ihr von Zeit zu Zeit orangefarbene Leinentaschen vorbei, sogenannte Taschen der Würde. Darin ist etwas Unterwäsche und Hygieneprodukte, wenn Mama Dudu erneut einer vergewaltigten Frau helfen muss. Im Dorf wird sie von den Männern manchmal schräg angeschaut. Manche sagen hier, Mama Dudu ist schlecht, weil sie unsere Mädchen dazu bringt, gegen zu wenig Kühe verheiratet zu werden. Aber das ist mir egal. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Es geht nur über Bildung. Mehrmals im Jahr fahren wir zu den Bauern und reden mit ihnen. Mama Dudu wünscht sich, dass die Mädchen etwas lernen können, zur Schule gehen und einen Beruf ausüben, um von den Männern unabhängig zu werden. Manche junge Frauen wie Sarah sind bereits auf dem Weg. Mama Dudu hat mir geholfen. Ich will, dass meine Tochter zur Schule gehen kann und irgendwann jemanden heiratet, den sie liebt. Vor allem will ich nicht, dass sie, wie ich, als Kind verheiratet wird.
Frauen im Südsudan und der schwierige Kampf gegen Zwangsehen, Anna Osius berichtete. Das Auslandsmagazin Eine Welt geht zu Ende. Dieses Mal haben wir über Jordanien, aus Indien, über Haiti und aus dem Südsudan berichtet. Danke für Ihr Interesse an diesen Themen, sagt Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Samstag noch.